Matthäus 9, ab Vers 36. Als sie aber die Volksmengen sahen, wurde ihr innerlich bewegt über sie. Weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keine Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Zunächst bis hierhin. Wir haben das Thema heute Abend vor uns. Kennst du den guten Hirten? Vor nicht langer Zeit habe ich hier einen Vortrag gehalten über Psalm 23. Und da ging es unter anderem um die 7 Tätigkeiten des Hirten. Aber heute geht es mehr um die Frage, kennen wir den guten Hirten? Das, was die Bibel sagt über sein Herz, über seine Eingeweide, über seine Ohren, über seine Stimme, seine Augen, seine Hände, seine Schultern, seine Beine, seine Füße und so weiter. Jetzt gerade hier an dieser Stelle sehen wir, der Jesus, der Messias, ist in diese Welt gekommen. Das ist ja das große Thema des Matthäus-Evangeliums. Jesus Christus ist der Messias Israels und auch für alle Völker. Und wir sehen, hier wird eine vorausgesetzt durch Matthäus, das Volk Israel wird verglichen mit einer Schafherde. Aber der Herr trifft sie an als Schafe, die keinen Hirten haben. Und in dieser Situation, also Israel ein Volk, das ohne wirkliche, echte Führung ist. Trotz dafür, die aber eben keine guten Hirten waren. Sie waren wie Hirten, wie Schafe ohne Hirten. Und in dieser Situation kommt er, der gute Hirte, hinein. Wir können das mal offen lassen, Matthäus 9, und den Begriff guter Hirte aufschlagen in Johannes 10. Wo der Messias sich genauso vorstellt. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 14. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und da stellt er sich vor als Kontrast zu den falschen Führern, wie es jetzt noch ab Vers 12 zuvor. Der Mietling aber und der Hirte ist, also der nur angeworben ist, um die Schafe zu weiden. Der Mietling aber und der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist. Und sich nicht um die Schafe kümmert. Und dann stellt sich eben der gute Hirte vor, als Kontrast, der alles, also sein ganzes Sein und seinen ganzen Körper einsetzt. Und nun diesen Körper schauen wir genauer an, weil die Bibel spricht über Augen des Hirten, Schultern und so weiter und so fort. Jetzt zurück zu Matthäus 9. Der Begriff ist sehr bemerkenswert in Vers 36, innerlich bewegt. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Dieser Ausdruck kommt in den Evangelien 11-mal vor. Also als kleine Hausaufgabe, alle Stellen aufsuchen, wo dieser Begriff vorkommt. Und hier ist es das erste Mal. Und ganz wörtlich im Griechischen steht hier, seine Eingeweide bewegen sich. Wir wissen, dass das Gehirn ein wunderbares Organ ist mit so vielen Nervenzellen, die das Denken ermöglichen. Aber die Medizin der vergangenen Jahre hat immer mehr auf die Bedeutung erkannt, nicht nur des Gehirns, sondern auch der Magengegend. Und spricht sogar eben von einem zweiten Gehirn. Alles, was verbunden ist mit dem Bauch und mit den Gedärmen, ist ebenso von ganz besonders vielen Nervenzellen durchwoben und ist auch in einer sehr direkten, interagierenden Verbindung tätig mit dem Gehirn. Man spricht von einem zweiten Gehirn und das ist natürlich gerade auch im Zusammenhang mit Gefühlen so wichtig. Ich war, je nachdem, wenn man eine Nachricht mitbekommt, die eben schockiert, dann schlägt es auf den Magen. Und so hat die Magengegend sehr, sehr viel zu tun mit unseren Empfindungen. Und darum heißt es hier innerlich bewegt. Also, neudeutsch wäre das. Es eingeweidete ihn. Aber eben der Sinn ist, innerlich bewegt. Und da erfahren wir also etwas über die Eingeweide des guten Hirten. Dazu noch eine Stelle aus Jesaja 69. So beeindruckend, wenn man eben selber in Not ist. Und diese Schafe in Matthäus 9 waren in Not, kein Hirten. Sie waren innerlich erschöpft. Und Jesaja 63, Vers 9 sagt, in all ihr Bedrängnis war er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Und er hob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit. Gott wird also hier beschrieben, der in unserer Bedrängnis sich so mit uns und mit unserer persönlichen Situation eins macht, als wäre er selbst in Bedrängnis. All ihr Bedrängnis war ihr bedrängt. Also gut. Vorzwingend sah, wurde er innerlich bewegt. Und als nächstes wollen wir anschauen, was die Bibel sagt über sein Herz. Lukas 15. Da haben wir das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Lukas 15, Vers 3. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Da kommt im Anschluss gerade das Gleichnis von der verlorenen Drachme. 8 bis 10 und nachher das Gleichnis ab Vers 11 vom verlorenen Sohn. Und das Erstaunliche ist, das wird als ein Gleichnis beschrieben. 15 Vers 3, er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis. verlorene Schaf, dann kommt die verlorene Rahel und dann der verlorene Sohn. Das macht übrigens deutlich, dass hier ein ganz enger Zusammenhang besteht. In dem ersten Gleichnis ist es der gute Hirte, der das Schaf sucht und auch findet. In dem zweiten Gleichnis geht es darum, um eine Lampe, die den dunklen Ort erleuchtet und es ermöglicht, dass die verlorene Drachme, diese Münze, wieder gefunden wird. Und dann in Vers 11 geht es um den verlorenen Sohn, der von der Liebe des Vaters angezogen war und darum wieder nach Hause zurückkehrte. Ferner hat sich der Sohn erinnert an den Vater und sich gesagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückkehren. Und hier haben wir eben einen wunderbaren Zusammenhang, wenn es geht um den guten Hirten, was wir jetzt noch genauer anschauen, um sein Herz, mehr kennenzulernen, da geht es also um den Sohn Gottes. Der Jesus ist der gute Hirte. Aber wenn es geht um die Lampe, die es ermöglicht, dass die Drachme gefunden wird, da haben wir einen Hinweis auf den Heiligen Geist, der eben Licht in die Dunkelheit bringt. In Johannes 16 sagt der Jesus, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er die Welt überführen von Sünde. Und wenn es geht um das dritte Gleichnis, da sehen wir Gott den Vater vorgestellt in dem Vater. Von dem es übrigens heißt, im Vers 20, er war innerlich bewegt, der Vater, als er den Sohn sah, zurückging. Und so sehen wir hier einen Hinweis auf die Dreieinheit Gottes. Es ist so wie der Errettung des verlorenen Menschen, da wirkt der Sohn, der Heilige Geist und der Vater. Und zwar so, der Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, im Zusammenhang mit Zachäus, diesem Zöllner, den er gesucht und danach gefunden hat. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Der Sohn sucht. Und von dem Heiligen Geist habe ich schon erwähnt, ich sehe noch den genauen Vers an, in Johannes 16, der Heilige Geist wird die Welt überführen. Das heißt also, Licht hineinbringen, sodass die Sünde ganz klar bewiesen wird. Und überführen. Das ist Johannes 16, Vers 8. Und von dem Vater heißt es in Johannes 6, dass der Vater zieht. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt und der Vater zieht. Und so ist also der dreieinige Gott wirksam, wenn ein Mensch zur Umkehr kommt. Das wird so zusammengefasst in Römer 2, Vers 4. Römer 2, Vers 4, wo es heißt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Güte nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also hier wird gesprochen, dass der Mensch zur Umkehr kommt durch den Reichtum der Güte Gottes und seine Geduld und Langmut. Und diese Güte Gottes zeigt sich eben darin, dass der Sohn sucht, als der gute Hirte, der Heiligen Geist überführt und der Vater zieht. Und nun zurück zu Lukas 15, Der Jesus erklärt, ein guter Hirte handelt so. Wenn er feststellt, dass ein Schaf fehlt, wenn er die Schafe zurückführt in die Schafhürde, sind nicht mehr 100, sondern nur 99, dann lässt er die 99 in der Wüste und geht diesem einen Verlorenen nach, bis er es findet. Und das zeigt, Jesus hat nicht nur ein Interesse an den Massen der Menschen. Die Menschheit als Ganzes ist wichtig. Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Aber die Welt ist nicht einfach eine anonyme Masse von Menschen, sondern Gott sieht den einzelnen Menschen. Darum zieht sich der Fokus in Johannes 3, Vers 16 nach gleich zusammen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, der jeden. Das ist der einzige Mensch. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so geht es dem Herrn Jesus um den einzelnen Menschen. Es geht ihm um alle Menschen. Das ist ganz klar im Kontrast zum Calvinismus. Calvinismus ist ein System, wo gewissermaßen behauptet wird, dass Gott nur einen Teil der Menschheit wollte und die anderen nicht. Aber das Evangelium bezeugt ganz klar, dass Gott die Welt liebt, alle. Es geht um jeden Einzelnen und das Verlorengehen hängt nicht zusammen, dass Gott nicht möchte, sondern es kommt darauf an, ob der Einzelne sich eben suchen lässt, sich überführen lässt und sich ziehen lässt. Und darum haben wir in Römer 2, Vers 4 auch gesehen. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Und dann heißt es, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selber Zorn auf am Tag des Gerichts. Das macht klar, im Calvinismus wird gelehrt, Gott zieht nur die Auserwählten. Aber Römer 2, Vers 4 macht klar, dass Gott alle zieht. Aber nicht alle lassen sich ziehen, sondern es gibt Menschen, die widerstehen dem Zug Gottes bis zum Schluss, da gehen sie verloren. Und Gott hat nur die auserwählt, von denen wusste, dass wenn er sie zieht, sie würden ihn nie suchen. Römer 3, Vers 9 sagt, da ist keiner, der Gott sucht. Aber Gott wusste, wer dann nachgibt. Und die wollte er als seine Kinder. Aber seine Liebe gilt allen. Und es ist so, dass Römer 2, Vers 4 zeigt, Gott zieht auch dort, wo Menschen störrisch bis zum Schluss widerstehen und dann verloren. So stimmt es nicht, wenn man sagt, nur die Auserwählten werden gezogen. Gezogen werden alle, aber nicht alle werden gerettet. Darum gibt es keine Allversöhnung. Aber wir sehen in Lukas 15 so schön, der gute Hirte geht im Einzelnen nach. Und da sehen wir auch so eindrücklich in den Evangelien. Wir finden Stellen, wo der Herr Jesus zu großen Volksmengen gesprochen hat. Und wir haben auch Hinweise im Text, dass es um Abertausende, dass es sich um Abertausende handelt. Und der Herr hat denn eine so kräftige Stimme. Denkt Whitfield. Er, wenn er predigte, er konnte zu 30.000 Leuten sprechen, da, im 18. Jahrhundert, ohne Mikrofon. Natürlich, man hat auch darauf geachtet, dass die landschaftlichen Verhältnisse günstig waren für das Tragen des Schalls, aber das war effektiv möglich. Wir haben behandelt, dass er zu noch größeren Mengen als 30.000 gesprochen hat. Aber der Jesus hat offensichtlich auch zu Abertausenden gesprochen und trotzdem lesen wir in Johannes 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Also von Judäa nach Galiläa reiste. Aber normalerweise ist man als Jude eben um Samarien herum gezogen, weil es gefährlich war. Kontakt mit der Samaritan. Also ganz genau wie heute es gefährlich ist für Juden, wenn sie durch Samaria gehen, also Das nördliche Westjordanland heißt auch heute noch so. Die Nablus, das sind die Jenin, das sind die großen Terroristennester. Aber es war damals auch schwierig für Juden, darum haben sie einen Umweg gemacht und trotzdem sagt Johannes 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Warum? Und schließlich am Jakobsbrunnen einen Menschen zu begegnen, eine Frau, die extra um 6 Uhr früh, Johannes rechnet die Stunde von Mitternacht an, also nach einer Nachtwanderung, um 6 Uhr morgens kommt der Herr an und genau an dem Moment, wo die Frau sicher alleine Wasser schöpfen geht, um sie zu gewinnen. Und sie wird errettet. Also so geht der Herr dem Einzelnen nach. Lukas 15, Vers 4 am Schluss und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. So und so. Und dann finden wir. Und nun, wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, ruft die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Nun, hier erfahren wir etwas über das Herz des Hirten, das ihm höher schlägt, wenn ein verlorenes Schaf wieder zurückgebracht wird. Das macht ihm Freude. Das Schaf ist bereits gefunden, das Schaf ist glücklich, in Sicherheit, aber das bringt dem Hirten diese tiefe Befriedigung und Freude. Das sagt etwas über das Herz des Herrn Jesus aus. Und wir haben hier auch schon einen Hinweis auf seine Hände. Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Dann nimmt er das Schaf in seine Hände. Und dann haben wir einen Hinweis auf seine Schultern. Er legt es, um es zu transportieren, auf die Schulter. Und es ist ja so, unsere Schultern gehören zu den kräftigsten Teilen unseres Körpers. Unglaublich, welches Gewicht, wenn man mit richtigem geraden Rücken trägt, man eben da transportieren kann. Und diese starken Schultern des Hirten sind da, um uns durch Leben zu führen. Und dazu noch ein Vers aus Jesaja 9. Bekannte messianische Stelle, die auch die alten Rabbiner schon auf den Messias gedeutet haben. Jesaja 7, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der Messias hat hier diese vier Doppelnamen, im Hebräischen immer zwei Wörter, wunderbar und Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und nun werden hier seine Schulden erwähnt. Er ist der König über alle Könige. Jesus Christus wird in der Zukunft, wenn er wiederkommt, in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels, das tausendjährige Friedensreich weltweit aufrichten. Und er wird alle Probleme der Menschheit lösen, alle Probleme, die wir und auch die UNO nicht lösen konnte. Das Problem der Drogen, das Problem der Seuchen, das Problem des Krieges, das Problem der sozialen Ungerechtigkeit und. Unlösbar. Niemand kann es lösen. Keine Politiker und eben auch keine Organisation, Weltorganisation wie die UNO. Aber der Jesus wird alle Probleme lösen. Es wird unter seiner Herrschaft kein soziales Problem mehr geben. Es wird keinen Drogenmissbrauch mehr geben. Es wird keine Kriege mehr geben. Alles wird erlösen. Und warum? Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Seine Schultern sind so da, dass sie alle Probleme der Welt in der Zukunft lösen können. Und wir sind die Glücklichen, wenn wir den Jesus jetzt schon kennen als unseren Hirten. Und wir David sagen können, Psalm 23,1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir sind getragen auf seiner Schulter. Und Hände nehmen uns, setzen uns auf die Schultern und er führt uns nach Hause. Also sehr eindrücklich, wenn man die Schultern des guten Hirten kennt. Jetzt gehen wir weiter von Lukas 15 zu Johannes 10. So, dann Johannes 10 zurück, aber ein anderer Vers. Vers 27. Und da geht es um die Stimme des guten Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Nun, der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Eine Besonderheit der Schafe als Tiere ist diese. Sie haben wirklich keinen GPS im Gehirn. Das sind Tiere, die sich also einfach nicht orientieren können in rauer Zeit. Das sind Tiere, die brauchen ein Hirn. Und sonst sind sie wirklich dem Verderben geweiht. Sie verirren sich und sie gehen falsche Wege. Die kommen nie mehr zurück. Das ist ganz anders mit Katzen. Die kann man den Koffer anpacken, wegfahren und die kommen dann trotzdem irgendwie nach Hause. So kann man nicht. Aber Schafe eben überhaupt nicht. Und darum hat Gott Schafe erschaffen. Mit allen Tieren wollte er uns etwas veranschaulichen. Mit den Schafen wollte er veranschaulichen, so sind Menschen. Wir sind nicht in der Lage, uns geistlich zu orientieren. Von uns aus. Wir brauchen den guten Hirten. Natürlich, Kant in seiner Definition der Aufklärung hat gesagt, bei Büchlein, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ist der Mut, es zu wagen, selber zu denken. Nun, das hatte der verlorene Sohn auch gedacht. Also Emanzipation, das war seine Sache. Weg vom Vater und völlig unabhängig leben, und zwar ganz anders als die Vorstellung des Vaters. Und das hat ihn schließlich zu den Schweinetrüben geführt. Über das 15. Kirchengleichnis. Und genauso ist der Weg gegangen von der Aufklärungszeit, eine Zeit des intellektuellen Stolzes, und das hat dazu geführt, schließlich zu diesem unlösbaren Drogenproblem weltweit. So viele Menschen sind wirklich bei den Schweinetrüben anbelangt. Völlig orientierungslos. Aber eben, es ist auch auffällig, wie verführbar gerade Intellektuelle sind. Denkt, die ganze Verführung mit der Klimabewegung bis hin zu den Leuten, die sich auf dem Boden reden und denken, sie sind die letzte Generation. Gut, die könnten sagen, ja, ihr denkt das Gleiche. Ihr sagt auch, vielleicht sind wir die letzte Generation. Ja, aber wir meinen etwas ganz anderes. Wir glauben nicht an den nicht an den nahekommenden Weltuntergang, sondern wir glauben, dass wir in der Endzeit sind, also am Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Und dann geht die Welt weiter. Dann wird das weltweite Friedensreich kommen. Wir glauben also nicht an einen baldigen Weltuntergang. Also völlig anders. Und wenn man denkt, mit welchen Argumenten hier Menschen einfach gedreht worden sind. Oder denken wir an die ganze LGBTQ-Ideologie, die Intellektuelle, darauf reinfallen. Ich meine, im Prinzip ist ja das Pendant der Linken zu dem, was die Nazis gebracht haben, die Blut- und Boden-Ideologie und ihren Rassentheorie. Das war alles vollkommen unwissenschaftlich. Aber in Europa haben so viele Wissenschaftler es akzeptiert. Ärzte und Wissenschaftler aus verschiedenen Kategorien, die haben das geglaubt. Und heute ist es so, die ganze Sache, es gibt nicht zwei Geschlechter. So viele Intellektuelle glauben, und das ist plötzlich. Obwohl jede unserer Abermilliarden Zellen sagt, wenn sie XY ist, du bist ein Mann, du bist ein Mann, du bist ein Mann. Und bei jedem Wesen, wo Milliarden von Zellen so aufgebaut sind, dass die Chromosomen XX sind, die sagen, seine Frau, seine Frau. Nein. Also so verfügbar. Und das zeigt eben, uns fehlt ein GPS im Gehirn, selbst wenn man intellektuell ist, um uns geistlich zu orientieren. Und wie können wir uns orientieren? Wir brauchen ein Gehirn. Und so heißt es eben, hier in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die Schafe können sich zwar nicht orientieren, aber sie haben eine ausgesprochen starke Erkennungsfähigkeit der Stimme des Hirten. Also diese Stimmcharakteristik, das ist so, so tief. Und sobald Sie diese Stimme hören, gehen Sie zu mir. Und das kann übrigens auch das Motorrad. Also Schafe erkennen sogar den Klang des Motorrades des Hirten heute. Natürlich nicht in biblischer Zeit. Aber das reicht genau diese Obertonreihe. Und typisch ist für das Moped des Hirten, da kennen Sie und sofort reagieren Sie darauf. Wenn irgendein anderer vorbeifährt, wenn irgendjemand anders Sie ruft, reagieren nicht. Also, zwar keine Orientierungsfähigkeit, aber Sie wissen, welche Stimme die richtige Stimme ist. Sie kennen zwar nicht alle Stimmen, und so ist es auch bei der Untersuchung von Falschgeld. Man muss nicht alle Arten von Falschgeld kennen, um sicherzustellen, was ist echt. Man muss die echten Noten kennen. Und sobald eine Note davon abweicht, dann ist es Falschgeld. Man muss nicht alle Fälschungsmöglichkeiten kennen, man muss die richtigen kennen. Und so ist es auch, wir müssen nicht alle Irrtümer, die es gibt, und ganz besonders im Internet, in der breitesten Palette angeboten, wir müssen nicht alles kennen, um die Wahrheit zu finden, aber wir müssen die Stimme des guten Hirten kennen. Und dann merken wir, ab das ist nicht die Stimme des guten Hirten, das auch nicht. Und dann können wir das getrost sein lassen. Also ganz gewaltig, diese einzigartige Stimme des guten Hirten wird gekannt von den Schafen. Und der Hirte selber kennt die Schafe, die einzelnen Schafe. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und dann verheißt er ihnen ewiges Leben. Gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Übrigens, das nicht ist in der Elberfelder kursiv gedruckt. Warum? Weil im Griechischen beide Wörter für nicht dastehen. Es gibt das Wort um, das heißt nicht. Und nee, das heißt nicht. Nee. Und wenn man beide setzt im Griechischen, im Satzbau, dann ist es tot. Und um das wiederzugeben, haben die Elberfelder-Übersetzer das kursiv gedruckt. Und sie gehen nicht verloren. Aber das reicht noch nicht für den Herrn. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Es könnte jemand sagen, ja, geht nicht verloren, solange sie den Hirten nachfolgen und nicht auf Abwege kommen. Nein, der Hirte sagt, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Aber auch das reicht noch nicht. Der Herr sagt, und niemand wird sie aus meiner Hand tragen. Dann wird es wieder die Hand des Hirten. Die Hand, die eben das verlorene Schaf aufnimmt, die Schultern legt. Und das ist die Hand, die für Sicherheit sorgt. Sodass ein Schaf, das den Hirten kennengelernt hat, ihm gehört, von neuem geboren ist, ewiges Leben hat, es geht nicht mehr verloren. Niemand kann es aus seiner Hand rauben. Und das wird nochmals unterstrichen, dass auch die Hand des Vaters da ist. Und niemand kann aus der Hand des Vaters rauben. So viel zur Stimme und nochmals zu den Händen. Und jetzt gehen wir zu den Augen des Hirten. Und zwar schlagen wir dazu auf aus 1. Mose 31. Da geht es um Jakob, Vater Jakob, Stammvater Israels, der ein sehr guter Hirte war. Er beschreibt in 1. Mose 31, 40, wie er als Hirte gewirkt hat. Es war mit mir so. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht. Und mein Schlaf floh von meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. Und so weiter. Dieser Einsatz für die Hirten. Also, nachts hatte die, am Tag hatte die orientalische Hitze ertragen müssen. Und sie war eben auf die Länge verzehrt. Und ist so, in warmen Ländern wird man eben schneller verbraucht. Durch die ständige Hitze. Und das hat er so erlebt. Am Tag verzehrte mich die Hitze. Und dann nachts. Alles dreht sich und es wird so kalt. Und er sagt, nachts hat mich der Frost verzehrt. Und das alles für die Schafe. Um für sie da zu sein, für ihre Sicherheit zu sorgen. Und dann heißt es, mein Schlaf floh vor meinen Augen. Da haben wir die Augen des guten Hirten, die sich nicht schließen. Wegen Schlaflosigkeit für die Schafe. Und dazu können wir noch kurz aufschlagen aus Hebräer 13. Da geht es um Führer unter dem Volk Gottes. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und seid fügsam. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. Damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre euch nützlich. Nun, hier geht es um Führer unter den Brüdern, die eben einen Hirtendienst ausüben. Und dabei müssen wir immer daran denken, Petrus nennt den Herrn Jesus in 1. Petrus 5, Vers 7 den Oberhirten. Dann spricht er dort in 1. Petrus 5 die Männer in der Gemeinde an, die einen Ältestendienst und Hirtendienst ausüben. Da spricht er eben über den Oberhirten. Der Jesus als der gute Hirte ist der Oberhirte und er ist immer das Vorbild für Bahn, Erdendienst und auch für wahre Seelsorge. Und hier wird gesagt, gehorcht euren Führern und seid fügsam. Also nicht rebellisch. Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Und dieses Wort wachen, agrypneo, heißt im Griechischen ganz wörtlich schlaflos sein. Also die sind schlaflos wegen euch. Schlaflos für Schafe, die in Hütten im Problem sind. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Berufung und einem Job. Job braucht man am Abend, dass man wirklich abschalten kann. Es ist vorbei und man sorgt sich dann wieder am nächsten Tag. Das ist ein Job. Aber bei einer Berufung geht das eben nachts weiter. Und die Augen des guten Hirten, 1. Mose 31, die bleiben offen bei Schlaflosigkeit. Und dann können wir nochmals zurückkommen auf Matthäus 9. Das war die Ausgangsstelle ganz am Anfang. Und dort habe ich noch nicht hingewiesen auf ein Verb, das aber sehr wichtig ist. Matthäus 9, Vers 36. Als ihr aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, wir haben uns beschäftigt mit dem innerlich bewegt sein, aber das Sehen ist wichtig. Denn Jesus hatte Augen, die offenbaren, eben nicht nur nachts, wenn es nötig war, sondern auch am Tag. Und er sah die Hirte der Schafe. Das sind die Augen des Hirten. Und dann wollen wir uns beschäftigen noch mit seinen Armen. Wir schlagen dabei auf Jesaja 40. Es geht in Jesaja 40 um das Kommen des Messias. Zuerst eingeführt, angekündigt durch Johannes den Täufer, also predigte in der Araba, in der Wüste. Jesaja 40, Vers 3. Und dann wird der Messias beschrieben als der gute Hirte in Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinen Schoß tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Nun wird gesagt, die Kleinen, also die Übertragung, die Jungbekehrten, brauchen eine besondere Fürsorge. Und da heißt es, er nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Nicht nur die Hände sind wichtig, mit denen er Schafe nimmt, die Schulden tut, sondern auch der ganze Arm, der ganze Einsatz, eben auch von Unter- und Oberarm. Gerade in Verbindung mit den Jungbekehrten. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß tragen. Heck, das ist eben der Brustbereich, da wo das Herz ist. Das trifft sich jetzt wieder mit dem Thema Herzen, das wir schon hatten. Was wir von der Freude des Hirten sprachen, Lukas 15. Aber hier eben auch, dass er diese jungen Schafe ans Herz trifft. In seinem Schoß trägt. Und dann kümmert er sich besonderweise um die Säugenden, also solche, die nicht jungbekehrt sind, sondern selber wieder für Jungbekehrte sorgen. Und die leitet er auch in einer besonderen Weise sanft. Und zu diesem sanft führen können wir gleich noch eine Stelle aufschlagen in 1. Mose 33. Da spricht Jakob als guter Hirte zu seinem Bruder Esau, den er ja nach Jahren wieder traf. beziehungsweise treffen sollte. Und es gab eine Kommunikation. Und dann ist er ausrichten, 1. Mose 33, Vers 13, und er sprach zu ihm: Mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass ich säugende Schafe und Kühe bei mir habe. Also er wurde eingeladen, er sollte Esau besuchen in Seir, heutiges Südjordanien, aber da ging er eben nicht hin. Und darum erklärt hier Jakob, welche Probleme er hat mit den Schafen. Sagt ihm also, das braucht einige Zeit, ich kann nicht mit dir diesen ganzen Weg machen, ich habe mein eigenes Tempo. Und da sagt er: Mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass ich säugende Schafe, die man im Sand leiten muss, und Kühe bei mir habe. Wenn man sie nur einen Tag übertriebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin. Er wollte nicht mit ihm zusammen den Gang machen, sondern war dir klar bei diesem Treffen: Geh du und ich komme später. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin und ich will ziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Gang des Viehs, das vor mir ist, und nach dem Gang der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Er ging es aber nie. Also wie der Jakob, dieser Listinge. Aber trotzdem sehen wir eben etwas vom guten Hirten, wie er die Gemächlichkeit der Herde als Tempoangabe übernimmt. Er überzieht die Herde nicht, überfordert sie nicht. Und das will der Herr auch mit uns nicht. Er geht in den Schritt, der uns möglich ist. Und da erfahren wir etwas eben über den Gang, den Schritt des Hirten, der eben nach Gesäugten sanft leitet, Jesaja 40, Vers 11. Und nun können wir noch aufschlagen, Johannes 10. Johannes 10, Vers 4, das haben wir auch noch nicht gelesen. Der Hirte der Schafe wird so beschrieben. 10, Vers 4. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Also hier der Hirte vor der Herde. Und er geht vor ihnen her. Das ist der Gang des Hirten. Aber dieser Gang passt sich nach der Schrittfähigkeit der Herde an. Und zwar ganz besonders der Schwäche in der Herde. So viel zum Gang des guten Hirten. Aber dann sollten wir noch etwas anschauen über die Fußspuren des Hirten. Lang auf 1. Petrus 2. Dann nimmt Petrus Bezug auf Jesaja 53 und erklärt die messianische Bedeutung dieses Kapitels des leidenden Messias. Ich lese auf Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus, das heißt griechisch Messias, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Er gescholten, nicht widerschaut, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Dann übernimmt er Jesaja 53, Vers 5. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Am wenigen Schafe ohne Schiebiers. Aber hier sagt Petrus, denn ihr geht in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu den Hirten und Aufseher eurer Seelen. Es geht also in diesem Abschnitt um den guten Hirten. Der verlorene Schafe jetzt auf den richtigen Weg führt. Und er ist Aufseher ihrer Seele. Und nun haben wir in diesem Abschnitt diesen Ausdruck, Vers 21, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das sind die Fußspuren des Messias. Geht ja um Christus. Und woher kommt diese Ausdrucksweise? Die Fußspuren des Messias. Es geht zurück auf die Prophetie in Psalm 89. Den 1. Petrus offen lassen. Psalm 89. Das ist dieser Psalm über die leidende Güte und Treue Gottes. Der Begriff Güte kommt 7-mal vor in diesem Kapitel. Und da heißt es in Psalm 89, Vers 51. Gedenke, Herr, des Hohnes deiner Knechte, dass ich in meinem Innern trage den Hohn all der vielen Völker, womit deine Feinde verhöhnt haben, Herr, womit sie verhöhnt haben die Fußstapfen deines Gesalbten. Und für Gesalbter steht im Hebräischen Mashiach, das Wort für Messias. Also es geht hier um die Fußstapfen deines Messias, die von den Feinden verhöhnt worden sind. Weg des Herrn Jesus, den schließlich aus der Stadt Jerusalem hinaus, durchs Gennatur, in den Steinbruch Golgatha geführt hat, wo die Römer ihn kreuzigten, wurde verspottet, verhöhnt von den Feinden. Das waren seine Fußstapfen, die hinausführten an diesen schrecklichen Ort der Schändelstätte, um dort sein Leben zu geben für die Schafe. Alles. Seine Brust, seine Eingeweide, sein Herz, seine Arme, seine Hände, seine Augen, seine Beine, seine Füße, alles. Und das sind die Fußstapfen des Messias. Er nimmt Petrus hier auf und er macht klar, dass der Jesus uns ein Beispiel hinterlassen hat. Er ist als Hirte das Vorbild. Also der Hirte als Vorbild haben wir hier vor uns. Und dann wollen wir noch etwas anschauen, zum Schluss in Bezug auf sein Interesse. Das Interesse des Hirten. Das wird sehr schön umschrieben in Hesekiel 34, wo es um die schlechten, falschen Hirten Israels geht. Und Gott, der gute Hirte, greift schließlich ein für die Schafe. Aber dort möchte ich nur kurz etwas daraus vorlesen. Diesen falschen Hirten wird der Vorwurf gemacht, dass sie sich überhaupt nicht um die Herde kümmern, dass sie hart über sie herrschen, und dass sie schuld sind, dass sie zerstreut werden und von wilden Tieren gefressen werden. Sie fragen nicht nach den Schafen. Aber dann kommt der Kontrast, der gute Hirte im Hesekiel 34, 11. Inso spricht der Herr der Ewigen. Siehe, ich bin da. Der gute Hirte ist da. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihr anlehnen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, an dem Tag, da er unter seinen versprengten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels. Vers 15. Man achte auf das Ich bin. Schon vorher, Vers 11. Ich bin. Und jetzt wieder. Ich bin meine Schafe weiden. Und ich will sie lagern, spricht der Herr, der Ewige. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückführen. Und das Verwundete will ich verbinden. Und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Stärke werde ich vertilgen. Wie es recht ist, werde ich sie weiden. Das ist die Motivation, das Interesse, das starke innerliche, der starke innerliche Drang des guten Hirten. Und schließlich, wenn wir uns beschäftigt haben mit seinem Interesse, mit seinem Vorbild, noch abschließend seine Abwesenheit. Also schließlich dann wieder den Vortrag vor einiger Zeit über Psalm 23. Wir gehen nochmals zurück zu Psalm 23. Vers 4. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Ein Stecken und ein Stab, sie trösten mich. Die da waren, erinnern sich vielleicht, wenn man die Worte vom Psalm 23 im hebräischen Text auszählt. Als zuerst haben wir den Titel, Mismor le David, zwei Wörter. Ein Psalm von David. Dann kommt der eigentliche Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wie so typisch im Hebräischen, viel kürzer, viel knapper als auf Deutsch. Das Alte Testament macht klar, im Buch Prediger, dass der Weise nicht viele Worte macht. Und so ist das Wort Gottes. Knapp. Und auf Hebräisch ist das alles noch viel knapper. Anstatt, der Herr ist mein Hirte, fünf Wörtern. Gut, Paulus sagt, möchte lieber in der Gemeinde fünf Worte sagen in verständlicher Sprache als in einer Fremdsprache unverständlich, sodass es dann nichts nützt. Es muss etwas nützen. Und das wäre im richtigen Moment gesagt, sehr erbaulich. Der Herr ist mein Hirte. Auf Hebräisch. Adonai Roi. No Esa. Zwei Wörter, erste Zeile. Zwei Wörter, zweite Zeile. Und wenn man also so die Wörter aufzählt, dann gibt es 55 Wörter. Das ist eine schöne Zahl. Da gibt es einen Saal in der Mitte. Achtungsfahrt. Und diese Zahl in der Mitte ist das Wort Ata. Du. Denn du bist bei mir. Und da kann man sich noch fragen, das Wort vorher, also das Wort Nummer 27, das ist Ki, denn du, das Wort der Liebe, Imagi. Ein Wort, auf Deutsch brauchen wir, bist bei mir. Vielleicht einmal, Imagi. Das ist genau das Herzstück des Psalms, denn du bist bei mir. Und es geht um die schlimmsten Abschnitte in unserem Leben. Da, wo wir durch das Tal des Todesschattens gehen. Aber die Anwesenheit des Hirten, das ist alles da. Deine Augen, deine Hände, seine Arme, seine Brust, seine Eingeweide, seine Beine, alles. Denn du bist bei mir.